Wir sind dankbar, dass du da bist, dass wir uns Anfang dieses Jahres wieder treffen dürfen. Kirche ist Gemeinschaft und das ist in dem Text schon, den du, Konstantin, vorgelesen hast, deutlich geworden. Wir sind in einer spannenden Reihe in unserem fünften Gottesdienst. Es geht darum, dass wir so die DNS, den Kern dessen, was wir als Kirche für unsere Region sein wollen, uns selber erstmal zusprechen und vielleicht auch ein bisschen dir sagen dürfen. Eine Botschaft, unsere Kirche und du ist das Thema. Und wir sind in dem fünften Thema heute, ein immens wichtiges Thema. Und dieses Thema für heute ist Gemeinschaft. Kirche ist Gemeinschaft und das bedeutet, Leben zu teilen. Das ist das Thema für heute. Genau. Eine Frage für dich interaktiv mal so ein bisschen am Anfang. Ich möchte eine simple Frage dir stellen. Was hat dich zu dem Mann oder zu der Frau gemacht, die du jetzt bist? Was hat dich in deinem Leben, kannst du einfach mal für dich so innerer Film, was hat dich am meisten in deinem Leben geprägt? Einfach mal ganz kurz in der Stille für dich diese Frage beantworten. Was war das? Meine Überzeugung und unsere Überzeugung als Kirche ist das: Nichts prägt dich so wie enge Beziehungen, wie Menschen, die dir nahe sind. Das, was du maßgeblich bist, das, was ich bin, das hat deine Familie, das haben Menschen in deinem Umfeld, das haben gute, prägende, enge Beziehungen in dich hineingesprochen, in dir abgebildet. Wie du mit Geld umgehst, hat jemand in dir abgebildet, hat jemand dir vorgemacht. Wie du dich selbst siehst, ob dein Glas eher halb leer ist oder ob es halb voll ist. Wie du mit Konflikten umgehst, ob du schweigst, was meine Art ist, so zu reagieren. Oder auch, ob du explodierst, die Wildwestern-Methode praktizierst. Wie du mit Gefühlen umgehst, ob du überhaupt welche äußerst. All das sind Dinge, die andere in dir abgebildet haben, die du in Beziehungen gelernt hast. Und wir erleben in unserer Gesellschaft eine total große Schere, die weit auseinanderklafft. Auf der einen Seite, wir wissen das, wir brauchen das. Nichts prägt mich mehr wie Beziehungen. Und es ist eine Sehnsucht in unserem Land, man kann es in den Medien lesen, ein Aufbruch in eine neue Wir-Kultur. Und manche in den neuen Bundesländern, auch hier in Sachsen, im Vorgang vergleichen das wie vor der Wende, da war das alles noch geil, da haben wir noch zusammengehalten. Und dann, wenn ich ein Haus gebaut habe, hat der eine den Teeträger gehabt und der nächste hat das Baumaterial und das Holz gehabt. Und da haben wir den Nachbarn noch gebraucht, da haben wir uns noch getroffen, aber jetzt... Und ich denke, das ist wirklich, was passiert ist, als die Wende kam, dass mehr und mehr das Materielle, der Individualismus, das, was aber immer schon in den Menschen war, über alle Zeiten, rausgekocht ist. Und so wissen wir, dass wir das brauchen auf der einen Seite und sehen uns danach und die Schere, und auf der anderen Seite ist es so, wir wissen nicht mehr, wie es geht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir als Kirche, ich, vielleicht auch du, wir wollen es auch nicht wirklich. Denn wir genügen uns im Allgemeinen, und vielleicht überspitze ich das heute ein bisschen, wir genügen uns im Allgemeinen doch selber. Our home is our castle. Meine Wände, mein eigenes Reich, ich selber reiche mir doch. Und wir kaufen in der Regel mehr mit der Illusion, um uns glücklicher zu machen, durch das, was wir irgendwie erwerben an Technik, an Dingen. Beziehungen. Wirklich sich auf andere einlassen, Leben teilen. Puh. Eine Schere. Ich habe in den Medien jetzt gelesen, eine alte Frau ist verstorben und die Verwandten räumen ihre Wohnung aus und finden ein Tagebuch von ihr. Eine alte Frau. Und sie blättern darin, was diese alte Frau in ihrer deutschen Akribischkeit aufgeschrieben hat. Und zuerst sehen sie es wie so eine Tabelle, immer das Datum, jeder einzelne Tag, Datum, Datum, Datum. Und dahinter eine kleine Spalte mit zwei Worten, die immer gleich waren. 7.1.2018, niemand kam. 6.1.2018, niemand kam. 5.1.2018, niemand kam. Und so ging das Jahre durch. Niemand kommt. Seitenweise Anklage, Sehnsucht nach Gemeinschaft. Niemand ist in meinem Leben, der mich prägt. Niemand kommt. Und auf der anderen Seite, wir wissen das, Menschen werden frei in Beziehungen. Menschen erkennen ihre blinden Flecken. Sie erkennen ihr Potenzial in Beziehungen. Sie werden getröstet in Beziehungen. Und sie erkennen sich selber. Und sie erkennen durch den anderen Gott, der uns gemacht hat, in Beziehungen. Und wenn du jetzt heute hier bist und im Allgemeinen dem christlichen Glauben und Kirche irgendwie strange findest, herzlichen Glückwunsch, dass du deine Zweifel anzweifelst und dass du hier bist. Wir können das verstehen, wenn das eher Kirche eine Institution für dich ist, der du kritisch gegenüberstehst. Wenn du Kirche als weltfremd, als alles andere als lebenteilende Institution wahrnimmst, als Haufen Heuchler, wir können das verstehen. Wir können das verstehen. Ob wir es besser machen, müssen wir sehen. Der Anspruch ist hoch und ich werde heute darüber sprechen müssen. Wir sind dennoch überzeugt, Kirche ist ein Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird. Kirche ist ein Ort, die Gemeinschaft bedeutet, die sich über Gemeinschaft definiert. Es geht also nicht um eine Veranstaltung, die du besuchst, Sonntag eine Stunde und wieder nach Hause gehst. Es geht nicht um ein Gebäude, was einen Turm hat oder keinen hat. Es geht nicht um eine Tradition, um eine leere Glaubensregel, die du phrasenhaft abdreschen und nachimitieren musst und nachsprechen musst, wie ein Gebet runterrattern musst. Es geht nicht um ein Gebäude, um irgendwas. Es geht um Gemeinschaft. Es geht um Beziehungen. Glaube ist Beziehungssache und es ist diese verrückte Tatsache, dass dieser Gott, der uns gemacht hat, eine Beziehung zu uns möchte. Und so steckt hinter meiner Predigt, und das ist mein erster Punkt, eigentlich diese Hauptüberzeugung als Fundament allem, was ich heute sage, ist dieses Statement, das Glück ist die Summe von funktionierenden Beziehungen. Glück ist die Summe von funktionierenden Beziehungen. Wir glauben an einen Happy Gott. An einen Gott, der glücklich ist. In sich selber. Weil er Beziehungen hat und ständig Beziehungen erlebt. In Gott selber wohnt eine Gemeinschaft von drei Personen, die ständig in Beziehung zueinander steht. Die sich ohne Ende wertschätzen. Die sich ohne Ende mit freudiger Liebe überschütten und sich fragen, was dient denn dem anderen? Was will denn der andere? Was braucht denn der andere? Die sich ohne Ende um den anderen drehen und den anderen ohne Ende glücklich machen. Vielleicht ist das neu für dich. Gott braucht uns nicht. Der braucht auch unsere Kirche nicht. Der braucht unsere Taten nicht. Und unsere Motivation nicht. Er ist ein Happy God. Er ist glücklich in sich selbst. Stell dir das mal vor, da ist jemand, den du mehr als alles andere in dieser Welt bewunderst. Und das machst du schon jahrelang. Als eine Person, die unerreichbar, ein Mann, eine Frau, unerreichbar für dich ist in ihrem Charakter, in dem, wie sie mit anderen umgeht, was sie für Gaben und Fähigkeiten hat, was sie für eine Aura von Charisma hat. Und du fühlst dich angezogen wie ein Magnet. Und du bewunderst diese Person. Stell dir dann vor, dass diese Person, dass du irgendwann an einem geheimnisvollen Tag deines Lebens erkennst, registrierst, checkst, dass diese Person das Gleiche für dich empfindet. Dass diese Person dich, ausgerechnet dich, bewundert, das Gleiche für dich empfindet. Das ist was Himmlisches. So startet jede große romantische Beziehung und wahrscheinlich wird eine lebenslange Beziehung drauf. Und das ist deswegen himmlisch, weil es vom Himmel kommt. Weil Gott genau das jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche erlebt in sich. Jeder versucht, in Gott sich den anderen zu verherrlichen. Und verherrlichen bedeutet, dass jeder sich fragt, was tut denn dem anderen gut? Was wertschätzt denn den anderen? Jeder dreht sich um den anderen, jeder tanzt um den anderen. Und er sucht nicht seine eigene Herrlichkeit, sein eigenes Wohl, seine eigene Individualität, sein eigenes Glück, sondern er sucht das Glück des anderen. Und deswegen sind alle glücklich. Und wenn dieser Gott, ihr Lieben, mit dieser Art von Beziehung ständig erlebt, aus Hingabe und dieser Leidenschaft, dieser Freude ein Universum ins Leben ruft und nicht aus dem Zufall, weil Götter miteinander kämpfen oder weil du halt hier reingespuckt worden bist durch Zufall in diese Welt, sondern weil Gott aus Liebe Leben macht, wie du auch vielleicht irgendwann mal oder das schon gemacht hast, dass aus Liebe Leben wird. Wenn dieser Gott voller Hingabe ist, voller Liebe ist und Leben und Beziehungen schafft und ermöglicht, dann sind wir als Kirche dazu verpflichtet, eine Kirche zu bauen, die Beziehungen ermöglicht und Beziehungen baut, aufbaut. Was wäre das, ihr Lieben? Was wäre das, wenn vogtlandweit in diesem Gölschtal vielleicht in 10 Jahren, 100 solcher lebendigen kleinen Familien überall wie Pilze aus dem Erden, aus der Erde sprießen. Kleine Familien, die kleine Zellen von Gemeinschaft, von Leben teilen, verteilt sind, die ihre Häuser öffnen, ihr Leben teilen, ihre Tränen gegenseitig trocknen, ihre Feste miteinander feiern, sich helfen gegenseitig, das Leben feiern, sich Trost spenden und stützen, wo der eine nicht gehen kann, geht der andere. Die sich gegenüber sind, die sich ermutigen, die sich stärken, die sich helfen, die sich aufrichten und die sich auf das Wesentliche ausrichten. Glück ist die Summe aller funktionierender Beziehungen. Wie wäre das, wenn du dabei bist? Und wie wäre das, wenn du andere Menschen hineinnimmst in diese Beziehung? Wenn du Teil dieser Bewegung wirst, Teil dieser Bewegung, nicht dieser Institution, Teil dieser Bewegung. Und ob wir das als Kirche schaffen, lebendige, prägende, verändernde Beziehungen zu leben, das wird unsere größte Challenge werden. Unsere größte Herausforderung. Was glücklich macht in Beziehungen? Was bleibt, wenn alles geht? Ist nicht dein Auto, nicht dein Haus, nicht das, was du kaufst, nicht dein Abschluss, nicht dein Job, nicht irgendetwas. Es sind Beziehungen in der Horizontalen und wenn du es hast, in der Vertikalen. Das ist das, was bleibt. Am Ende bleibt Beziehung. Und was verändert, ist auch Beziehung. Und deswegen brauchen wir Beziehung. Wir gehen kaputt, wenn wir keine haben. Und wie das jetzt mal so ist, werden alle großen Ideen im Leben aufs Äußerste bekämpft. Übrigens auch alles das, was anstrengt, weil es wertvoll ist. Was Opfer verlangt, weil es wertvoll ist, wird bekämpft. Und so ist es auch mit dieser Beziehung in der vertikalen, aber auch in der horizontalen. Alles, was groß ist, alles, was von Bedeutung ist, wird bekämpft. Und weil das so schnell geht, dass jeder sich selbst der Nächste ist und sich selber genügt und selber auf dem Thron seines Lebens sitzt, und herunterschaut zu den anderen da. Und da muss ich nicht von Flüchtlingen reden hier im Vogtland, sondern zu deinem Nächsten, der es anders macht, anders ist, den du nicht magst. Deine Arbeitskollegen sind deine Leute, die du hast, deine Nachbarn. Weil es so schnell geht und wir brauchen gar nicht nach draußen zu schauen. Wir sind Kirche, wir können auf uns schauen. Es so schnell geht, dass Kirche zu einer Lerninstitution wird, zu einer Veranstaltung, wo man hingeht und wieder zu Hause geht, nach Hause geht und sich nichts verändert. So schnell geht, muss schon, und das ist für mich dieser Text so glaubwürdig, weil er ehrlich ist. Vor 2000 Jahren, der Kirchengründer Paulus, der eine Kirche in Europa, übrigens die erste, dort gründet, muss mit dieser Kirche hart ins Gericht gehen, muss diese Leute dort zurecht rügen. Und das ist unser Text. Und ich möchte am zweiten Punkt über diesem Traum noch ein bisschen reden über funktionierende Gemeinschaft und kommen am dritten Punkt über zerbrochene Gemeinschaft. Ich finde es übrigens total interessant, ich habe vorhin diesen Text gehört, wir werden gleich dort einsteigen, dass wie dieser Typ Paulus, der diese Kirche gegründet hat, auftritt. Diese Kirche in Philippi ist aus den Fugen geraten, also die Atmosphäre war so kalt, dass du auf dem Flur wahrscheinlich Schlittschuh laufen konntest. Einige Leute sind im Clinch miteinander und vergiftete Beziehung, das eigene Ego steht ganz postmodern, auch damals schon stand ganz oben. Und ich habe mich so gefragt, was würdest du jetzt machen, wenn es nach wenigen Jahren in deiner Church so aussieht? Holt er jetzt die Knarre raus, stellt sich vorne hin und scheißt alle zusammen? Wird er laut rumschreien oder irgendwie vor Selbstmitleid den Boden versinken, weil er so enttäuscht ist vom Leben und von dem ganzen, ja? Interessant, was dieser Typ jetzt macht und damit sind wir bei unserem Text. Und er schreibt was. Er schreibt, nicht wahr? Es ist euch doch wichtig, einander im Namen von Jesus, das heißt an der Stelle, stellvertretend von Jesus, zu ermutigen. Und das ist ein Wort für ermahnen, das gleiche Wort. Ermutigen, ermahnen. Es ist euch doch wichtig. Es ist euch doch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Es ist euch doch wichtig, durch den Heiligen Geist, also die zweite Person in der Dreieinigkeit, dass ihr dadurch in Gemeinschaft miteinander in Verbindung seid und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenbringt. Ist euch doch wichtig. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das mache ich mit manchmal meinen Kindern so. Also zum Beispiel, wenn es um Joey und seine Geduld oder seine Selbstbeherrschung geht, dann sage ich manchmal, Joey, hey, ja, er ist jetzt 6, ich weiß, in dir drin ist das Potenzial, dass du geduldig sein kannst. Ich sehe das in dir. Weißt du, was geil wäre, was den Papi total glücklich machen würde? Wenn du dieses auf die Straße bringst, deiner Schwester Ellie gegenüber. Und Ellie gegenüber mache ich das manchmal genauso, wenn es um Liebe geht. Ich sage, Ellie, ich weiß, in dir steckt Liebe. Und ich weiß, dass du deinen Bruder Joey lieben kannst und nicht immer zuerst das Beste für dich willst. Das steckt in dir, das Potenzial. Ich würde das würde den Papa total freuen und ich würde vor Glück durch die Decke gehen, wenn du das abrufen könntest. Wenn du das auslebst, meine liebe Tochter. Und genau das macht der Kirchengründer Paulus hier. Er schreibt von 4 Säulen im Prinzip, die diese Gemeinschaft, mit der wir leben, unser Leben teilen, die diese Gemeinschaft trägt. Und er schreibt, wenn es unter euch Ermutigung und Ermahnung gibt, wenn es Zuspruch und Trost, der aus Liebe geschieht, bei euch gibt, wenn es eine total innige, herzliche Gemeinschaft, die Leben miteinander teilt, gibt bei euch, wenn es tiefes Mitgefühl und Erbarmen gibt, Klammer auf, ja, bei euch gibt es das. Das Potenzial ist da bei euch. Das ist bei euch wie ein Wasserhahn. Da liegen 2,5 Bar Druck liegen da an, aber er tröpfelt nur. Mach ihn auf. Dreh ihn auf. Mach die Armatur auf. Das Potenzial ist in euch angelegt. Dann bringt es auf die Straße. Echte Gemeinschaft, ihr Lieben, wird von diesen 4 Säulen getragen. Wenn wir als Kirche Einfluss haben möchten, dann ist die Voraussetzung dafür, dass diese 4 Säulen gelebt werden. Die ermutigen uns und korrigieren uns gleichzeitig. Wir bleiben eben nicht, wie wir sind und umarmen uns selber weiter und unsere Selbstgerechtigkeit und streicheln unser Ego. Wir wertschätzen uns und lernen, das auszusprechen, diese Wertschätzung in Worten auszudrücken. Wir sehen das Potenzial in anderen. Wir können es uns leisten, den anderen zu loben und kleiner zu bleiben. Wir trösten die Trauernden. Klammer auf, da muss ich mitkriegen, wo der andere trauert. Ich muss wissen, wie es dem anderen geht. Da reicht eine Stunde Gottesdienst nämlich nicht. Und da sind wir schon mit 30 zu viel, um uns zu kennen. Wir leben Gemeinschaft, indem wir Leben teilen. Gemeinschaft, die Leben teilt, die isst miteinander, die feiert miteinander, die stillt die Bedürfnisse der anderen, weil sie kennt. Und viertens, wir fühlen wirklich mit und gehen barmherzig miteinander um. Und die zwei Worte, die hier stehen, Mitgefühl und Erbarmen, sind Worte, die oft in Bezug auf Gott benutzt werden. Gott ist voller Mitgefühl. Und Gott ist voller Erbarmen. Er ist voll davon. Wir bringen das auf die Straße, was in Gott ist. Wirkliche Veränderung läuft nur im Kontext enger Beziehung. Das ist meine Überzeugung. Wirkliche, dauerhafte Veränderung läuft nur im Kontext enger Beziehungen. Leben teilen. Wollen wir das? Willst du das? Ich bin der Überzeugung, dass es einfach ist, gute Gottesdienste zu machen. Gute Konstrukte zu fahren, gutes Konzept hinzulegen. Und das ist wichtig. Und wir wollen, dass dieses Ding wächst und wir wollen lernen. Ja, das ist simpler. Aber eine Gemeinschaft zu leben ist viel komplizierter und deswegen leider der frustrierende dritte Punkt, eine zerbrochene Gemeinschaft. Kirche ist auch, und ich müsste lügen und müsste den Realismus kleinreden, wenn sie nicht eine zerbrochene Gemeinschaft wäre. Und genau deswegen muss Paulus den Text ja schreiben. Die Verse 2 bis 4 belegen das so deutlich und er muss das Ding anmahnen. Kirche ist eine zerbrochene Gemeinschaft. Wir haben in der Regel so viele Ausreden. Wir haben keine Zeit. Wir sind zu beschäftigt. Einmal in der Woche Gottesdienst ist uns genug. Zweimal besser. Alle 14 Tage besser. Es ist angenehmer, sich nicht in die Karten zu schauen. Ich möchte ja nicht verletzt werden. Und ich lasse mir von dir nichts sagen. Und die anderen sind alle irgendwie komisch. Und mit denen zusammen zu essen und die einzuladen, die stinken und das ist an dem komisch und das an dem. Nee, das möchte ich nicht. C.S. Lewis, ein Literaturprofessor aus Oxford, hat es mal, der hat für mich, ich finde den klasse, der hat es so klasse manchmal auf den Punkt gebracht. Er sagt, der einzige Ort aus dem Himmel, der frei ist von Schmerz, außer dem Himmel, der frei von Schmerz ist und vom Leiden der Beziehungen, ist die Hölle. Der einzige Ort außer dem Himmel, der frei ist vom Schmerz und vom Leiden der Beziehung, ist die Hölle, weil dort gibt es keine Beziehung mehr. Und so ist es klar, Beziehungen sind das Schönste und Schmerzlichste zugleich. Und deswegen hat übrigens unsere Gesellschaft keinen Bock mehr auf Beziehungen, die halten. Weil es schmerzt. Jeder, der einen Partner hat, und du als Single noch relativ easy durchs Leben schifferst, wird wissen, von was ich rede. Und jeder, der Kinder hat, und wir hatten diese Woche Kinder, die wir eingeladen haben, unsere Freunde, zwei kleine Kinder, und die haben eine Nacht, der eine fast komplett durchgebrüllt und die andere Nacht die halbe Nacht. Und ich sag euch was. Ich brauche wahrscheinlich nichts zu sagen. Ich habe an dieser Stelle wieder gemerkt, dass ich schön von Beziehungen reden kann. Und schön von Leben teilen, hier predigen kann. Aber dass ich es nicht will. Dass ich es nicht will, dass jemand meine Ruhe stört. Dass ich es nicht will, dass jemand in mein Haus kommt. Und dass ich es nicht will, dass jemand mein Leben stört. Weil ich möchte auf dem Thron meines Lebens sitzen. Und so ist das die schönste Beziehung, was es gibt. Und das Schmerzlichste zugleich. Und wir sehnen uns danach und wir hassen es. Und wir erleben in Beziehungen eine ungeahnte, schöne Freiheit und verlieren dabei unsere Freiheit. Ich glaube, jemand hat das mal so auf den Punkt gebracht. Liebe ist der schönste Freiheitsverlust, den es gibt. Und es stimmt, wir verlieren unsere Freiheit, wenn wir nur ansatzweise anfangen zu lieben. Und wenn du dich fragst, warum in Gott so ein krasses Opfer gibt, dass er seinen Sohn schenkt, weil das die größte Liebe ist. Der größte Freiheitsverlust, das größte Opfer ist Liebe. Und deshalb, weil es so wertvoll ist, werden wertvolle, prägende Beziehungen und wird Gemeinschaft immer bekämpft. Eine echte Gemeinschaft erfordert Opfer. Und das will ich nicht. Und echte Liebe erfordert Verzicht. Und das will ich nicht. Aber Veränderung hin zu einem Menschen, der mehr fähig ist zu lieben. Das geht nur so. Nur über prägende Beziehungen. Es gibt den ziemlich weisen Mann im ersten Teil der Bibel, da bringt es auch nochmal ähnlich wie dieser Literaturprofessor auf den Punkt. Er schreibt, Eisen wird von Eisen oder an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Das Beste, was wir als Kirche unserem Umfeld geben können, ist das sichtbare Zeichen, da ist eine Gemeinschaft, die verkörpern ihren Glauben. Die leben ihren Glauben, sie tragen, die verkörpern ihren Glauben nach außen. Sie lieben einander in einer Zeit, in der jeder an sich denkt. Denken sie an den anderen. Egal wie verschieden und obwohl sie total verschieden sind, alt und jung und christlich und atheistisch und in ihrem Charakter und ihrer Erziehung. Sie stehen zusammen wie eine Gemeinschaft, die Leben teilt. Das ist das Beste, was wir unserem Umfeld hier geben können. Und wir müssen unserem Umfeld zeigen, Menschen, die ohne Jesus sind, Menschen, die ohne Jesus sich niemals schätzen und niemals lieben können, weil sie so verschieden sind, sie können es in einer Beziehung zu Jesus. Und das ist der größte Ausdruck unseres Glaubens, das größte Zeugnis, die größte Glaubwürdigkeit von unserem Glauben, die größte Kraft. Aber dieses wird hart bekämpft. Und so schreibt Paulus sehr, sehr deutlich in diesen Versen, warum es bekämpft wird. Er schreibt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Durch was werden prägende Beziehungen bekämpft? Diese vier Säulen? Zwei Dinge stehen hier im Prinzip. Das erste, Egoisten. Und das zweite, steht in Wort für, das kann man so gut vergleichen, Frösche, die sich aufplustern. Eigennutz steht hier, das ist unser Ego. Das heißt, diese Haltung, die anderen beweisen muss, dass ich der Erste bin und dass du nur der Zweite bist. Dass ich oben sein muss und du unter mir bist. Dass mein Glück und meine Bedürfnisse immer zuerst kommen. Das ist das, was hier steht, in Wort für Selbstsucht. Und das Zweite ist dieses Froschding, das steht unter Wort für wörtliche leere Ehre, Prahlerei. Mich größer machen, als ich bin, wie dieser Frosch. Sich aufzuplustern und einen riesen Umfang aufzubauen und das drinnen ist nur heiße Luft. Denn ich bin nicht wirklich der. Ich mache mich nur selber groß. Arroganz, Einbildung kann man sagen. Und jetzt kann ich wieder die Finger erheben und kann sagen, ja, unser Umfeld und unsere Gesellschaft und ja, oder die anderen Kirchen, die machen das. Wenn ich mit einem Finger zeige, zeigen drei auf mich. Das bin ich. Das bin ich, der Frosch. Hab nur nicht ganz so ein Ding Bauch. Und diese Haltung ist so tief in mir drin. Es geht zuerst um mich. Und dann kommt eine ganze Weile nichts und dann kommt nochmal ich. Und ich kriege das nicht los wie ein klebriger Kaugummi, der an meinem Herzen haftet. Und ich will nicht, dass sich andere in mein Leben einmischen. Und ich will nicht von anderen korrigiert werden. Und ich will nicht, dass andere mein Sofa vollfurzen. Ja. Und ich will nicht, dass andere mein Auto benutzen und meinen Rechner benutzen und mir meine Zeit rauben. Denn ich bin der König auf meinem Thron. Und von dort regiere ich. Und deswegen ist dieser Turnaround, jemand zu werden, in diesem Herzen, in diesem harten Herzen, nicht mehr er der König ist, sondern ein anderer Herr ist, Gott, ist dieser Turnaround so riesig. Weil in unserem Leben geht es nur darum, selbst der König zu sein. Und von dem Thron herunterzusteigen und zu sagen, ich lebe jetzt eine andere Lebensphilosophie, die Mitte meines Lebens bestimmt nicht mehr ich, sondern jemand anders. Dieser Turnaround ist riesig und mutig. Und das ist Christsein. Da lebt einer in mir und ich werde weniger und er wird mehr. Und das Frustrierende, ihr Lieben, ist, je tiefer ich in Beziehungen investiere, in meiner Ehe, zu meinen Kindern, Leute, die in unser Haus kommen, wir haben viele von denen, desto mehr kommt dieses harte Herz raus, wenn ich keine Berührungspunkte habe und immer so eine eisige Atmosphäre um mich rum ist und ich zumache, dann kommt das nicht raus. Und das noch frustrierendere ist daran, das, was dieser heilige Paulus hier schreibt, heilig ist immer ein Wort für anders, ja, der so anders war, nee, Klammer auf, er war es nicht, ich habe andere Sätze von ihm, das, was dieser Mann hier schreibt, das hilft mir nicht weiter. Eigennutz und Prahlerei sollen bei euch nicht vorkommen und bla bla, seid demütig und schön. Das hilft mir nicht weiter. Regeln, die mein Verhalten optimieren sollen, bringen mich keinen Punkt weiter an den nächsten, zum nächsten Schritt. Die machen mich entweder noch stolzer, wenn ich den Eindruck habe, ich erfülle sie, oder sie machen mich noch unsicherer und fast verzweifelnder, wenn ich sie nicht einhalte, selbstmitleidiger. Kann man denn Demut, von der Text spricht, ich habe es mal so definiert, Demut bedeutet, ich habe es nicht mehr nötig, so viel über mich nachzudenken. Ich bin mutig, anderen zu dienen. Kann ich Demut befehlen, lieber St. Paulus? Ja? Was um alles in der Welt befreit mich denn von mir selber? Was macht mich denn beziehungsfähig und gemeinschaftsfähig? Was denn bitte? Dass ich hier mal eine lockere Predigt runterrattere und davon ausgehe, dass er, wenn er nach Hause geht, alle das lebt? Never ever. Ich finde es total, und das ist nämlich der letzte Punkt, eine mögliche Gemeinschaft, und mir fällt jetzt gerade aus, eigentlich hätte ich Fragezeichen dahin machen müssen. Ist Gemeinschaft überhaupt möglich? Was dieser Typ hier tut, Paulus, erstes Jahrhundert, an diese Church dort in Philippi, erste Kirche in Europa, ist crazy. Er droht nicht, er wird nicht laut und er bietet auch kein Selbsthilfetool an und schreibt in ein Buch so 40 Tipps in den nächsten 40 Tagen, wie du von A nach B kommst, irgendwas. Er stimmt ein Lied an, eine Hymne. Und in dieser Text ist in der Sprache, wo es geschrieben ist, ein uraltes Lied, das die ersten Christen miteinander hymnisch gesungen haben. Vielleicht mal Hand auf der Brust, keine Ahnung. Er stimmt ein Lied an. Das einzige Werkzeug, so im Prinzip sagt es eher so, das einzige Werkzeug, das dich demütiger macht, das dich liebevoller macht, das dich hingegebener macht, das euch opferbereiter macht, geduldiger und hingegebener macht, ist, dass du diese Hymne von Herzen mitsingst, dass du sie dir injizierst, sie einatmest, darüber viel nachdenkst und vor allem über den nachdenkst, um den es in dieser Hymne geht. Das ist sein Ansatz. Und deswegen schreibt er dann, und wir werden gleich zu dieser Hymne jetzt noch kommen, er schreibt, das ist die Haltung, das ist die innere Denke, das ist das Wort hier. Das habt immer vor Augen. Das ist das, was ihr braucht. Denkt häufig drüber nach, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns und euch vorgelebt hat. Nun ist meine Überzeugung, dass das, worüber du häufig nachdenkst, dich prägt. Und dass du, worüber du häufig nachdenkst, in dessen Bild verwandelst du dich. Vielleicht hast du schon mal folgende Szene beobachtet. In einem Park, wo du unterwegs bist, spazieren bist. Ich beobachte sehr, sehr gerne alte Leute. Und wie sie zueinander noch stehen, ob sie in einer Art Beziehung noch zueinander stehen, das ist ein schönes Bild. Wisst ihr, was hier passiert ist? Steffi, du nickst. Da hat eine Person sich durch eine enge, lebenslange Beziehung der Treue, des Verzichtes, der Opfer in die andere Person integriert und bildet sich in der Person des anderen ab. Die beiden sind sich ähnlich geworden. Weil sie häufig miteinander Umgang hatten, weil sie miteinander einen Weg gegangen sind. Das, worüber du häufig nachdenkst, in das Bild dessen verwandelst du dich. So wirst du. Und jetzt schreibt dieser Mann im ersten Jahrhundert, denke häufig und anhaltend über das nach, was Jesus Christus für dich getan hat. Dann wirst du dich in dessen Bild verwandeln. Don Carson, Theologe, schreibt, die Kirche besteht aus natürlichen Feinden. Was sie verbindet, ist nicht gleiches Bildungsniveau, gleiche Herkunft, ähnliches Einkommen, gleiche politischen Ansichten, die gleiche Nation, die gleichen Überzeugungen, Jobs, Interessen oder etwas in der Weise. Christen kommen zusammen, weil sie durch Jesus gerettet wurden von sich selbst und ihm gemeinsam treu sind. Sie sind eine Verbindung aus natürlichen Feinden, die einander nur lieben, weil sie eine größere Liebe erleben, weil Jesus sie liebt. Und das ist meine Überzeugung, unsere Kirche ist voller natürlicher Feinde, die niemals sich lieben könnten da draußen, es sei denn durch das Band der Liebe, einer viel, viel größeren Liebe, die alleine uns verbindet. Und ich habe so ein Band mal mitgebracht. Und ich liege so in den letzten Zügen meiner Predigt und deswegen, ich hoffe nicht in den letzten Zügen meines Lebens, aber deswegen würde ich euch einladen, wer das möchte, dass wir dieses Band miteinander verbinden und währenddessen ihr das miteinander verbindet, würde ich diese Hymne lesen und damit zum Ausdruck bringen, was uns wirklich verbindet, was es uns ermöglicht, dass wir Leben teilen können. Ihr könnt es gerne rumgeben, einfach weiter aufrollen und so durch die Reihen geben, dass jeder, der möchte, Teil dieses Bandes, dieser Verbindung ist. Das ist das Band, das beziehungsfähig und das gemeinschaftsfähig macht, dass es uns ermöglicht, dass wir Leben teilen, dass wir unsere Häuser öffnen, dass wir unsere Nachbarn einladen, dass wir nicht bei uns selbst bleiben. Und es ist kein menschliches Band, es ist keine ethische und moralische Dresche, die das macht und Motivation von vorn, es ist eine Person, die das macht. Und das ist der Text. Das ist die Hymne, die der Autor anstimmt. Und wenn das durch ist, werde ich sie lesen. Genießt noch ein bisschen das Rascheln. Ich hoffe, das reicht. Das waren 50 Meter. Ich dachte, so für 50 Leute müssten 50 Meter vielleicht reichen. Das kann sein, dass es nicht reicht. Es reicht. Niemand ist ausgeschlossen. So, jetzt konzentriert euch nochmal. Das ist der Text. Paulus schreibt, das ist das Band, das uns verbindet, das uns fähig macht zu opferbereiter Liebe, zur Gemeinschaft. Er, mit er ist Jesus Christus gemeint, er, der Gott in allem gleich war, in Autorität und Würde, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave, wie ein Diener. Er wurde einer von uns, einer von euch, ein Mensch wie jeder andere Mensch. Aber er erniedrigte sich noch viel tiefer, er erniedrigte sich selbst noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er den Tod sogar auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm den Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Das ist das Band, was uns verbindet. Ihr dürft noch daran festhalten, während ich in den letzten Zügen meiner Predigt bin. Die Lösung einer starken Gemeinschaft hier im Gölschtal zu sein und zu leben, liegt nicht oder liegt allein in dem Maß, ob du und ob wir als Kirche uns an dem vollmachen, an dem laben, an dem orientieren, was jemand viel Größeres für dich gegeben und für dich geopfert hat. Die Lösung, sogar Menschen zu lieben, die du nicht magst, liegt darin, dass du anfängst, mehr über das nachzudenken, über diese Hymne, sie zu singen, sie zu leben. Wir brauchen diese gute Botschaft, das ist meine feste Überzeugung, dieses Evangelium, diese verändernde, tolle Botschaft, um uns selbst loszubekommen, um selbst loszuwerden. Was ist diese Botschaft? Du bist nicht geliebt, weil du so liebenswert wärst, sondern trotz deiner Unfähigkeit zur Liebe. Und du bist nicht geliebt, weil du es wert gewesen wärst, geliebt zu werden, sondern weil Jesus für dich starb, als du noch total unattraktiv warst, um dich attraktiv zu machen vor den Augen Gottes. Und wenn du anfängst, das zu denken mehr, mein Gott, ey, wenn ich mein Herz ansehe, da ist es verrückt, dass du eine Beziehung zu mir suchst. Ich war so viel mehr unattraktiver als mein Arbeitskollege oder als der mein Nachbar und weniger liebenswert für dich als diese Person mir gegenüber. Aber du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist runtergekommen von deinem Thron. Du kommst zu mir. Und alles, was ich tun muss, ist jetzt ein bisschen Zeit und ein bisschen Liebe und den Kuchen und ein offenes Haustür zu haben für diese Menschen. Je mehr du das machst, desto mehr wirst du dein hartes Herz Stück für Stück für Stück verlieren. Die Lösung für eine funktionierende Gemeinschaft liegt im Band der Liebe. In nichts anderem. In dem, was jemand anders für dich getan hat, an deiner Stelle. Es liegt nicht in deiner Kompetenz, nicht in deiner Geduld, nicht in deinem besser als andere sein wollen. Nicht in dem, was du dir kaufst und was du hast, sondern dem, was jemand anders für dich getan hat, an deiner Stelle. Und ob du das für dich akzeptierst und es anvisierst. Den Rahmen dafür, für diese Lebensgemeinschaft, für dieses Leben teilen, den Rahmen werden ab April unsere Kleingruppen bilden. Wir haben eine Idee, wie das aussehen kann. Ab Mitte April Familien, die sich mitten im Alltag treffen, jede Woche, um Leben zu teilen. Und die Frage ist, ob du dabei bist. Ob du andere mitnimmst in diese Gemeinschaft. Ich habe ein Schritt noch für dich, etwas zum Umsetzen. Ihr könnt das Band jetzt wieder hinlegen, was euch verbindet. Am Ende unserer Predigt ist immer so dieses DNS, das bedeutet dein nächster Schritt. Und es sind zwei kleine, simple Fragen, die ich dir mitgeben möchte für deine nächste Woche. Das erste ist die Frage, was genau hindert dich, Leben zu teilen mit den Menschen in deiner Nähe, in deiner Nachbarschaft, in deiner Church, in deiner Kleingruppe. Was genau hindert dich, Leben zu teilen? Und Leben zu teilen bedeutet mehr, als hier im Gottesdienst zu sein. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, wie kannst du das nächste Woche anpacken, dich zu öffnen, dein Haus zu öffnen, dein Leben zu öffnen? Und vielleicht kommt dir jetzt jemand, dein Nachbar, dein Freund, dein Arbeitskollege, der mit dir Abi macht, irgendwie. Vielleicht kommt dir jemand, wo du weißt, oder derjenige in unserer Kirche, neben dem du ständig nur saßt, dessen Rücken du bewundert hast, 5 Gottesdienste lang, den du einfach mal zum Essen einladen könntest. Die simpelste Version von Gemeinschaft. Wie kannst du das nächste Woche anpacken, dein Leben zu öffnen, dein Leben zu teilen? Und du hast, während Philipp noch spielt, kurz noch in der Stille Zeit, darüber nachzudenken, wie groß das Opfer ist, was Jesus für dich vollbracht hat. Er kam nicht in erster Linie als Lehrer, er kam als Erlöser, um uns von uns selbst zu befreien und um über diese zwei Punkte nachzudenken. Und dann will ich beten. möchte mit euch beten. Beten bedeutet Kommunikation mit diesem Gott und dich einladen, das in deinem Herzen mit euch für dich zu machen, dich darauf einzulassen. Gott, ich danke dir ganz sehr, dass unser Innerstes vor dir und mein Innerstes, mein Herz, nicht verborgen ist. Wohin sollte ich fliehen? Du kennst mich. Und ich darf so zu dir kommen, wie ich bin. Du darfst vor diesem Gott so kommen, wie du wirklich bist. Einsam und allein, durcheinander motiviert, fröhlich, beziehungsfähig oder unfähig, hart oder weich. Aber wir müssen bei dir auch nicht so bleiben, wie wir sind. Wir können kommen, wie wir sind, müssen nicht so bleiben. Und ich danke dir, Gott, dass du deinen wertvollen Sohn geschickt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht daran festgehalten hast, aus dieser Stellung heraus, von diesem Thron, auf dem du zu Recht sitzt, du bist Schöpfer, Mitschöpfer dieser Welt, dass du nicht darauf bestanden hast, herunterzuschauen, sondern dass du gekommen bist, dass du deine Rechte beiseite gelegt hast, dass du Demut, Hingabe, Opferbereitschaft, dass du dein Leben geteilt hast an meiner Stelle, wo ich nicht fähig bin, wo ich nicht will, wo ich lieber bei mir selber bleibe, hast du das getan. Du bist mein Vorbild, du bist unser Vorbild, du bist das Band der Liebe, du bist die Verbindung. Und so schaffe dir in mir, in Menschen, der gerne sich öffnet, sein Leben gibt, damit andere leben. Mach aus dieser Kirche ein Gefäß, das zerbrochen ist, aber offen für Gemeinschaft, für andere, damit sie dich in unserer Zerbrochenheit sehen. Das ist mein Gebet und unsere Vision, unser Traum, dass wir eine Gemeinschaft werden, die Leben teilt. Schenk uns das. Schenk mir das.